Mehr Straftaten in Deutschland. Faeser fordert Ausbau der Vorratsdatenspeicherung. Erfolg gegen Pharmakonzern. AstraZeneca muss Nebenwirkungen offenlegen. Und Präzedenzfall. Schweiz wegen fehlender Umsetzung der Klimaagenda verurteilt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Rund 41% der Tatverdächtigen in der Bundesrepublik hatten im vergangenen Jahr keine deutsche Staatsangehörigkeit. Dies geht aus der heute Mittag vorgestellten polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Gleichzeitig stieg die Anzahl der Straftaten um 4,4% auf 5,6 Millionen ohne ausländerrechtliche Delikte. Dies sei nach den Worten des Vorsitzenden der Polizeikonferenz der Länder, Michael Stübgen, der höchste Stand seit 7 Jahren. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, begründete die Entwicklung unter anderem mit der wirtschaftlichen Lage. Gleichzeitig verwies er auf so wörtlich mehr Tatanlässe durch den Wegfall der Corona-Beschränkungen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser räumte gegenüber Journalisten einen Zusammenhang zwischen Migration und steigenden Verbrechensraten ein. Gleichzeitig forderte die SPD-Politikerin eine Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung. In Berlin hat Martin Müller-Mertens die Reaktionen auf die Kriminalstatistik verfolgt.
Die ersten Reaktionen gab es schon, bevor die polizeiliche Kriminalstatistik hier im Gebäude der Bundespressekonferenz vorgestellt wurde. Aber es waren ohnehin die erwartbaren Forderungen und Worthülsen. Eine Polizeigewerkschaft verlangt mehr Geld für die Polizei. Die Tagesschau findet irgendeinen Professor, der die Zahlen für nicht sehr aussagekräftig hält. Und die grünennahe Taz warnt vor gefährlichem Alarmismus, denn das nützt den Rechten. So klingt das eben, wenn Wahrheiten für Klientelinteressen oder Verharmlosung verwendet werden sollen. Im Falle der Kriminalität geht beides. Und beides soll ablenken von den eigentlichen Ursachen und damit zusammenhängend den notwendigen Konsequenzen. Darüber gäbe es viel zu sagen, beschränken wir uns also auf 2 Thesen. Zum einen, wachsende Kriminalität ist immer ein Ausdruck einer fragmentierten Gesellschaft. Wenn also der ethnische, kulturelle und religiöse Zusammenhalt bröckelt, beginnt der Kampf der Stämme um die Stellung, die Beute oder das Territorium. Insofern ist der hohe Anteil an Einwanderern unter den Verdächtigen eben kein Zufall oder nur Ausdruck ihres Charakters. Es ist die konsequente, unausweichliche Folge einer Politik der Transformation, denn Vielfalt führt zum Verbrechen. Zum Zweiten. Kriminalität erzeugt Angst jener, die ihr ausgesetzt sind. Und daher ist sie ein durchaus nützliches Mittel der Politik. Denn Angst lähmt das politische Denken, führt zu Forderungen nach einem hochgerüsteten Staat und einer Präventionsindustrie aus Kostgängern im Auftrag des Establishments. Insofern erfüllt die wachsende Kriminalität zumindest objektiv die Kriterien einer Strategie der Spannung. Und die nützt immer jenen, die herrschen. Die Köpfe hinter der Politik in Deutschland werden das wissen. Und deshalb ist die polizeiliche Kriminalstatistik vor allem ein Rechenschaftsbericht dessen, was die Machthaber in Deutschland ohnehin planen.
Das bundesweite Einreiseverbot gegen den Chef der Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, ist vorläufig aufgehoben. Dies erklärte das zuständige Verwaltungsgericht in Potsdam am gestrigen Montag. Grund sei ein Eilantrag Sellners. Nach Angaben eines Gerichtssprechers hätten die Beteiligten nun zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme. Wann ein Urteil fallen könnte, sei bislang nicht absehbar. Das Einreiseverbot war von der brandenburgischen Landeshauptstadt erwirkt worden. Grund war das sogenannte Geheimtreffen von Potsdam im vergangenen November. Die Zusammenkunft war überwacht worden, nach eigener Darstellung von Mitarbeitern der Online-Seite Korrektiv. Am vergangenen Wochenende fand in Bern das erste Schweizer Corona-Symposium statt. Das von Altbundesrat Ueli Maurer organisierte Treffen hatte sich die Aufarbeitung der gesellschafts- und gesundheitspolitischen Vorgänge während der Corona-Krise zum Ziel gesetzt. Zu den Referenten gehörten unter anderem Professor Konstantin Beck und der Schweizer Rechtsanwalt Philipp Kruse. Auf 1 war für sie vor Ort.
Am 6. und 7. April fand in der schweizerischen Bundesstadt Bern das erste Corona-Symposium statt, organisiert durch den Verein Wir. Ab 9 Uhr morgens lockten unterschiedliche Themenblöcke zahlreiche Besucher und das Who is Who des Schweizer Corona-Widerstandes ins Berner Eventforum. Gesprochen wurde unter anderem über Politik, Rechtsprechung, Gesellschaft und Medien während der Corona-Zeit. Prominentester Redner war zweifellos Altbundesrat Ueli Maurer, der die Corona-Politik des Bundes im Nachhinein in Frage stellte und Fehler zugab, aber auch zur Versöhnung der Lager aufrief.
Die Medien waren sehr unkritisch, sie haben eigentlich alles aufgenommen, meistens noch getoppt, weil sie brauchen ja Einschaltquoten, sie brauchen Lesezahlen. Und das kann man nur garantieren, wenn man immer wieder einen draufsetzt. Das haben sie konsequent gemacht und meiner Meinung nach wirklich zu wenig kritisch. Sie waren vielfach Treiber, haben sich auch fast zu Korruption hinreißen lassen.
Auch Rechtsanwalt Philipp Kruse war vor Ort. Auf 1 hat ihn interviewt.
Ja, es ist höchste Zeit, dass diese Aufarbeitung endlich startet. Und das war das Thema meines heutigen Vortrages hier beim ersten Corona-Symposium in der Schweiz.
Die Durchführung des Anlasses stand zunächst auf tönernen Füßen, denn einige Akteure kündigten Widerstand an.
Wahrscheinlich die Hauptsache, dass sie sich fast wehren gegen diese, ist die Faktenlage. Sie wissen ganz genau, dass wir unabhängig wirklich mit den Faktenlagen sehr gut dastehen.
Der Abend wurde von Sam Moser musikalisch begleitet, der an fast jeder Anti-Corona-Demonstration in der Schweiz aufzutreffen war.
Das nächste Symposium findet bereits am 20. April in Zürich statt.
Der Pharmakonzern AstraZeneca muss die Nebenwirkungen seines Covid-Impfstoffs Vaxzevria umfassend offenlegen. So entschied gestern Abend das Oberlandesgericht Bamberg. Konkret geht es um alle Wirkungen, Nebenwirkungen und Erkenntnisse zu dem Vakzin. Soweit diese das Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom betreffen, heißt es in dem Beschluss. Geklagt hatte eine 33-jährige Frau, die 2021 nach der AstraZeneca-Impfung eine Darmvenenthrombose erlitt und nur knapp überlebte. Sie verklagt den Impfstoffhersteller nun auf Schadenersatz und Schmerzensgeld. Der Anwalt der Klägerin, Volker Löschner, geht davon aus, dass dieser Erfolg weitere Auskunftsklagen in ähnlichen Verfahren nach sich ziehen wird. Bei dem Prozess handelt es sich um eines der ersten Verfahren gegen einen Covid-Impfstoffproduzenten in Deutschland. Die bayerische Großstadt Augsburg will ihr Gasnetz bis 2035 größtenteils stilllegen. Laut einem Sprecher der Stadtwerke wurden die Pläne dazu bereits an hunderte Firmen und große Wohngesellschaften verschickt. Mit dem Vorhaben soll das umstrittene Heizgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck 10 Jahre früher umgesetzt werden als ursprünglich vorgesehen. Der Einbau einer neuwertigen, wasserstofftauglichen Heizung bringe nichts, wenn es keine Netze gäbe, schreibt die Bild. Für die Grünen ist Augsburg allerdings erst der Anfang. So sagte Habeck, Zitat, dass Gasverteilernetze für die bisherige Erdgasversorgung in der derzeitigen Form und Umfang nicht mehr benötigt werden. Kritik kommt vom energiepolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Marc Helfrich, Zitat, wer vorschnell das Ende von Gasnetzen verkündet, hintertreibt technologieoffene Lösungen mit Biogas und Wasserstoff. Der Wiener Rechtsanwalt Gerold Beneder setzt sich mit den Rechtsanwälten für Grundrechte, Anwälte für Aufklärung, für Menschen ein, die sich gegen die seit Januar verpflichtende ORF-Gebühr zur Wehr setzen möchten. Ich habe mich mit ihm darüber unterhalten, welche Möglichkeiten es dazu gibt.
Die Bevölkerung kann kommunizieren mit dem ORF und der OBS, um ihm ihre Meinung kundtun. Man kann, wenn man eine Zahlungsaufforderung bekommt, einen Bescheid anfordern. Wenn dann der Bescheid irgendwann einmal kommt, hoffentlich, kann man auch eine Beschwerde machen. Man kann an die Volksanwaltschaft herantreten und vielleicht einen Missstand in der Verwaltung aufzeigen. Man könnte einen Antrag stellen an den Verfassungsgerichtshof, wie schon passiert ist, vom geschätzten Kollegen Felfernig und dem Prozessfinanzierer LV24. Man könnte auf diesen Wegen zum Beispiel dem Gesetzgeber und dem ORF mitteilen, dass vielleicht gescheiter wäre, anstatt 4 Millionen Haushalte zu befassen mit einem Haushaltsbeitrag, dass man das vielleicht budgetfinanziert. Wenn ich zurückdenke, für die PCR-Tests hatte die Republik 5 Milliarden Euro übrig. Mit dem Geld könnte man 5 Jahre den ORF übers Budget finanzieren. Man könnte zum Beispiel eine Strafanzeige einbringen, wie es der geschätzte Kollege Dr. Kostic gemacht hat gegen die Führung des OPS. Oder man könnte so machen, wie ich es gemacht habe, ein Aufforderungsschreiben an die Republik Österreich nach dem Amtshaftungsgesetz, weil wir nicht einverstanden sind, wie die OBS da ihre Aufgaben ausübt. Also es gibt eine reiche Palette von Möglichkeiten, die der Rechtsstaat zur Verfügung stellt, um eben diesen Haushaltsabgabe, diesen Beitrag zu Fall zu bringen.
Das vollständige Interview mit Gerold Beneder finden Sie auf www.auf1.tv. Am heutigen Dienstag wurde die Schweiz vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt. Der Staat habe zu wenig unternommen, um seine CO2-Emissionen zu senken. Die Klage wurde von der Greenpeace-Gruppe Klimaseniorinnen bis vor den Gerichtshof in Straßburg gebracht. Die Kläger wollten mit dem Verfahren erreichen, dass die Eidgenossen ihre Treibhausgasemissionen stärker reduzieren müssen. Das Gericht befand im Urteil, dass die Regierung in Bern durch das Verfehlen von Emissionsreduktionszielen die Menschenrechte verletzt habe. Die Klägerinnen seien durch mangelnde Klimaschutzmaßnahmen in ihrem Recht auf Leben sowie auf Privat- und Familienleben verletzt worden. Das Urteil soll die Schweizer Regierung nun dazu zwingen, die Klimaagenda noch stärker umzusetzen. Damit hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nun einen Präzedenzfall geschaffen, mit dem auch weitere Staaten für die Nichtumsetzung dieser Klimaagenda verurteilt werden können. Und wir kommen zum Meldungstelegramm.
Das Bundeswirtschaftsministerium muss bislang geheime Unterlagen zur Atompolitik an Journalisten übergeben. Ein entsprechendes Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin wurde nach Medienberichten in dieser Woche rechtskräftig. In den Akten können jedoch Namen und nähere Angaben zu Personen geschwärzt werden. Konkret geht es um Protokolle über den befristeten Weiterbetrieb mehrerer deutscher Kernkraftwerke im Winter 2022-23. Das Amtsgericht Deggendorf in Niederbayern hat den Kolumnisten Gerald Groß zu einer Geldstrafe von knapp 15.000 Euro verurteilt. Hintergrund sind dessen Äußerungen auf dem politischen Aschermittwoch der AfD. Dort hatte der Publizist den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder unter anderem als zu wörtlich Södolf, Corona-Autokrat und Landesverräter bezeichnet. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin ursprünglich einen Strafbefehl über 36.000 Euro verhängt. Groß will gegen das Urteil in Berufung gehen. Der geplante Rentenfonds in Deutschland soll offenbar weitgehend an der Börse investieren. Die Vorstandsvorsitzende des mit der Planung beauftragten Staatsfonds Kenfo, Anja Mikus, sagte, aufgrund der Renditenanforderungen dürfte der Aktienanteil in Richtung 80% gehen. Der Kauf von Anleihen sei dagegen kaum geplant. Die Armee des von den Houthi-Milizen beherrschten Teil Jemens haben nach eigenen Angaben Kriegsschiffe der USA und Großbritannien angegriffen. Wie Brigadegeneral Yahya Sareh gegenüber den Journalisten sagte, sei die Operation mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern durchgeführt worden. Die Regierung in Washington und London haben die Äußerung bislang nicht kommentiert. Papst Franziskus hat Geschlechtsumwandlung scharf kritisiert. In einem am Montag vom Vatikan veröffentlichten Schreiben über die unendliche Würde heißt es, über sich selbst zu verfügen zu wollen, bedeutet nichts anderes als der uralten Versuchung des Menschen nachzugeben, sich selbst zu Gott zu machen. In der Veröffentlichung wendet sich das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche zudem gegen die Gender-Ideologie sowie gegen Leihmutterschaft.
Die Ukraine akzeptiert China als Friedensvermittler im Krieg mit Russland. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba betonte, China habe ein sehr großes Potenzial, den Krieg zu beenden. Erstmals wird damit eine globale Großmacht von beiden Konfliktparteien als Vermittler anerkannt. Denn Peking genießt das Vertrauen sowohl der russischen als auch der ukrainischen Führung. Der Westen hatte frühere Friedenspläne Pekings strikt abgelehnt. Bereits im März hatte Chinas Außenminister Wang Yi bei Staatsbesuchen in Moskau, Warschau, Brüssel, Berlin und Paris die Position seines Landes verdeutlicht. Dass der Ukraine-Krieg so schnell wie möglich beendet werden müsse, Über Details eines möglichen Friedenskompromisses wurde noch nichts bekannt. Chinesische Diplomaten äußerten jedoch, die Ukraine solle weder Teil Russlands werden, noch zur EU oder gar zur NATO gehören. Wie gestern berichtet, beschuldigt Nicaragua die Bundesrepublik vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag der Beihilfe zum Völkermord im Gazakrieg. Deutschland ermögliche mit Waffenlieferungen an Israel einen Genozid und verstoße gegen internationales Recht. Das erklärten die Rechtsvertreter Nicaraguas am gestrigen Montag vor dem Gericht. Was Deutschland zu seiner Verteidigung vorbringt, darüber berichtet Max Kittern aus Den Haag.
Heute war der zweite und letzte Tag der Anhörung im Eilverfahren Nicaragua gegen Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord vor dem Internationalen Gerichtshof. Nicaragua argumentiert unter anderem mit Deutschlands Waffenlieferung an Israel und fordert sofortige Maßnahmen des Gerichts. Nachdem gestern Nicaragua seine Standpunkte vortragen konnte, hatte heute die Bundesrepublik die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Wie zu erwarten, wiesen die deutschen Anwälte die Vorwürfe des mittelamerikanischen Landes zurück und zeigten sich erbost.
Wir haben heute dargelegt, dass wir die unbegründeten, haltlosen Anschuldigungen Nicaraguas zurückweisen und dass kein Anlass für den IGH besteht, einstweilige Anordnungen zu erlassen.
Israels Sicherheit sei ein hohes Gut für Deutschland und ist Teil der deutschen Staatsräson. Deutschland bestätigt, dass Israel nach dem Angriff der Hamas das Recht zur Selbstverteidigung hat, so Tanja von Uslar Gleichen.
Wir sind uns unseren Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention und aus dem humanitären Völkerrecht voll bewusst und wir werden ihnen gerecht.
Der Kampf sei gegen Hamas und nicht gegen Palästinenser, ergänzt sie.
Anders als Nicaragua sind wir bemüht, beiden Seiten des Konflikts gerecht zu werden. Uns leiten Respekt für das Völkerrecht, die Verantwortung für die Sicherheit Israels, Unterstützung für die leidende Zivilbevölkerung in Gaza und die Bemühungen um eine Freilassung der israelischen Geiseln.
Auch heute haben sich wieder diverse Demonstranten vor dem Gerichtshof versammelt, um gegen die Kampfhandlung in Gaza zu protestieren.
Die Anklage ist mehr als gerechtfertigt. Und zwar sollte es nicht nur Beihilfe zum Genozid sein, sondern eine Nation, die Waffen und Geld für Waffen liefert, sollte ganz normal auch angeklagt sein, einen Genozid zu begehen.
Wie geht es nun weiter? Aufgrund des Dringlichkeitsantrags wird auf eine zügige Entscheidung des Gerichts gedrängt. In den kommenden zwei Wochen ist mit einem Urteil zu rechnen. Eine Bestrafung Deutschlands wird laut einigen Völkerrechtlern als unwahrscheinlich eingestuft. Außerdem müsste sich im Verfahren gegen Israel der Tatbestand des Völkermords bestätigen. Deutschland müsste das wissen und Israel vorsätzlich unterstützen.
Vergangene Woche wurden vor der kalifornischen Küste von einem Forschungsflugzeug erstmals Salzkristalle in der Atmosphäre ausgebracht. Diese sollen zur Bildung hellerer Wolken führen und das Sonnenlicht reflektieren. Dies berichteten namhafte US-Medien, darunter auch die New York Times, unter dem Titel »Die Erwärmung wird immer schlimmer«. Deshalb wurde gerade eine Methode getestet, um die Sonne abzuschirmen. Mit dem Experiment sollte untersucht werden, ob sich die Erderwärmung durch atmosphärisches Geoengineering beeinflussen lässt. Im Falle eines messbaren Erfolgs ist geplant, die Versprühung von Salzkristallen im großen Stil durchzuführen. Ungewöhnlicher Temposünder. Eine Taube in Hagen muss es wohl sehr eilig gehabt haben. Am frühen Montagmorgen war sie mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h unterwegs, als sie ins Visier von Polizeibeamten geriet. Der Vogel war damit um 10 km/h schneller, als die Polizei erlaubt. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.